wieder soweit. Unsere große Serie Einfach gesund läuft. Schaut da gerne auch auf unseren Social-Media-Kanälen der Ostsee-Zeitung und auf ostsee-zeitung.de vorbei. Dort bekommt ihr weiteren Input zu den verschiedensten Gesundheitsthemen. Da ist, glaube ich, für jede Person was Spannendes dabei. Wie ihr wisst, suchen wir uns auch immer Themen raus, die gesellschaftlich noch nicht keine große Präsenz haben, die zu stiefmütterlich behandelt werden, um den Themen hier eben eine Bühne zu geben. Und im vergangenen Jahr haben wir uns ja intensiver mit dem Thema Darmgesundheit auseinandergesetzt und hatten da tolle ExpertInnen im Studio. Falls ihr die Folgen noch nicht gehört habt, könnt ihr das gerne jederzeit nachholen. Ihr findet die wie gewohnt unter der Serie Schon gehört auf allen gängigen Streamingdiensten. Großer Themenschwerpunkt in diesem Jahr wird das große Thema mentale Gesundheit sein. Es werden auch noch weitere Podcast-Folgen produzieren, auch zum Thema Depression, Burnout und Co. Also seid da auf jeden Fall aufmerksam, schaut überall mal vorbei, dass ihr das nicht verpasst. Und heute werfe ich mit einer ganz wundervollen Gastspeakerin erstmal einen Blick darauf, was eigentlich die Nutzung sozialer Medien mit unserer mentalen Gesundheit macht, also auch im Hinblick auf gesellschaftliche Stereotype, was das mit unserem Selbstbild macht. Und dazu habe ich mir Sonifa Ferry ins Studio eingeladen, beziehungsweise digital eingeladen. Also erstmal herzlich willkommen, Sonifa.
Hallo, ich freue mich, dabei zu sein.
Sehr schön, dass du da bist, auch natürlich digital via Bildschirm. Vielleicht kannst du dich unseren HörerInnen noch einmal selbst kurz vorstellen. Wer bist du eigentlich und was machst du?
Ja, erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich, mit dir heute über diese wichtigen Themen zu sprechen. Ich heiße Sonifa, meine Freunde sagen Soni. Ich bin aktuell Masterstudentin, bin jetzt fast fertig, habe meine Arbeit jetzt zum Thema geschrieben, wie wir mehr Aufmerksamkeit auf die Klimakrise lenken können durch Kunst, durch alle möglichen Formen von Kunst. Also bin sehr interessiert an allen verschiedenen Themen der Nachhaltigkeit. Habe vorher professionell Basketball gespielt, also ein bisschen anderen Weg vorher eingeschlagen. Bin jetzt fast fertig, mache viel, wie du weißt, über soziale Medien, versuche dann meine Themen zu vermitteln, die ich wichtig finde und bin aktuell auch noch arbeite mit einer Organisation zusammen, die heißen GPE, also die globale Bildungspartnerschaft, vielleicht kennt die der ein oder andere, wo es darum geht, für mehr Bildungsgerechtigkeit einzustehen. Und das ist so, was ich gerade grob mache.
Sehr cool, das ist ja ein ganz, ganz buntes Spektrum, was du da mitbringst. Bevor wir da aber so richtig tief einsteigen in die wirklich bedeutenden Themen sozusagen, würde ich gerne so ein kleines Entweder-Oder-Fragespiel mit dir machen, damit wir dich so ein bisschen besser kennenlernen. Ich stelle dir jetzt einfach kurze Fragen und bitte um kurze Antwort. Samstagabend, Sofa oder Club?
Sofa.
Okay. Backstreet Boys oder NSYNC?
Ich weiß überhaupt nicht, wer NSYNC ist. Also
okay, Backstreet falsche Boys. Generation. NSYNC waren die mit Justin Timberlake, weißt du? Die war die andere. Ja, ja. Okay. Genau, okay. Okay. Aber Backstreet Boys. Birkenstock oder Adiletten?
Oh, Birkenstock.
Okay. Chaos oder Ordnung?
Ordnung.
Viel Geld oder viel Freizeit?
Viel Freizeit.
Und süßes oder salziges Popcorn?
Was ist denn schwierig? Ich glaube salzig.
Salzig. Okay, sehr gut, du hast es auch schon geschafft. Kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema. Du hast ja, wie wir gerade schon festgestellt haben, im Social-Media-Bereich mittlerweile eine ziemlich gute Präsenz, vor allem ja auch auf Instagram. Und wirft man da so einen ganz oberflächlichen ersten Blick auf dein Profil, sticht ja ein Thema sofort ins Auge, nämlich das Thema Haare. Stichwort, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Alopecia areata. Vielleicht kannst du diesen komplizierten Begriff für die HörerInnen einmal kurz erklären. Was ist das eigentlich? Was verbirgt sich dahinter? Wie macht sich das bemerkbar? Genau.
Ja, also vorab, ich fühle mich ja sehr geehrt, dass du sagst, ich habe da eine große Reichweite, weil ich eigentlich glaube, gerade für soziale Medien oder gerade für eine Plattform wie Instagram ist das eigentlich nicht viel. Also wenn man sagt, 3.500 Menschen schauen sich das so.
Aber immerhin, ne?
Genau, genau. Aber da kommen wir vielleicht später nochmal zu sprechen.
Gerne.
In der Welt der sozialen Medien, gibt es da ja auch ganz, ganz andere Zahlen. Aber es ist natürlich ein Unterschied, wenn man über so ein bisschen, ich sag mal so, gesellschaftskritischere Themen spricht. Mhm. Das ist eben einfach eine andere Art von Reichweite. Oder du hast halt eher dieses organische Wachstum, das mich auch eher interessiert, als jetzt irgendwie da schnell zu wachsen. Mhm. Genau. Ich zum Thema Alopecia areata, du hast es gut ausgesprochen. Im Deutschen sagt man dazu auch Alopezie. Ich selber sage Alopecia, genau. Das ist eine Autoimmunerkrankung. Ich finde es interessant, weil im Deutschen sagst du Autoimmunkrankheit, im Englischen gibt es Autoimmune Condition. Und so dieses Wort gibt es im Deutschen gar nicht so, weil es ist ein. Im Endeffekt, der Körper arbeitet gegen sich selbst. Das heißt, der Körper stößt die Haarwurzeln ab und verhindert somit das Wachstum. Mhm. Und das gibt es in ganz verschiedenen Ausprägungen, verschiedenen Formen. Alopecia areata, wie du gesagt hast, ist das bekannteste. Das kennen bestimmt auch einige. Das ist, betrifft dann nur partiell Stellen am Kopf. Das heißt, das sieht man immer mal wieder, wenn du Frauen und Männer mit so Löchern zwischen dir. Genau, auf der Kopfhaut. Und das kann auch mal wieder nachwachsen. Dann gibt es Alopecia totalis. Mhm. Das betrifft die den gesamten Kopf. Das heißt, meistens verlieren Betroffene dann die gesamten Kopfhaare, kann aber auch wieder nachwachsen. Und dann gibt es Alopecia universalis. Und das ist, was mich betrifft. Das ist eine Form, wo die gesamte Körperbehaarung betroffen ist und ausfällt. Und ist auch die seltenste Form. Und man sagt, so wenn nach 5, 6, 7 Jahren nichts nachkommt, ist die Wahrscheinlichkeit auch relativ gering, dass da nochmal was ist. Aber es ist immer noch recht unerforscht, obwohl sehr, sehr, sehr viele Menschen in irgendeiner Weise von Alopecia betroffen sind.
Ich wollte gerade sagen, weiß man, was da der Auslöser ist? Weil vielleicht für die HörerInnen, die im letzten Jahr die Darm-Podcasts gehört haben, da haben wir unter anderem Morbus Crohn und Colitis ulcerosa vorgestellt, sind eben auch Autoimmunerkrankungen, wo man bis heute auch nicht wirklich weiß, was der eigentliche Auslöser ist für die Entzündungen, die da entstehen. Mhm. Das heißt, das kann einen auch von heute auf morgen betreffen. Mhm. Ich nehme an, dass das bei der Erkrankung auch so sein kann.
Genau. Und ich finde es echt immer so interessant, dass all diese, es gibt ja unfassbar viele Autoimmunerkrankungen und dass die alle aber unter einem Begriff so zusammengefasst werden. Also dass man ohne Autoimmunerkrankung ist, genau wie Alopecia areata, aber ganz, ganz, ganz unterschiedliche Auswirkungen auf den Körper und auf die Gesundheit haben und auf die mentale Gesundheit natürlich auch. Und man weiß nicht ganz, warum. Es gibt immer mal wieder so Annahmen, dass das vielleicht schon immer in den betroffenen Personen steckt und dann irgendwann einfach ausbricht. Man sagt, dass einfach Stress, wie bei wahrscheinlich auch bei den Autoimmunerkrankungen, ein ganz, ganz großer Auslöser sein kann. Traumatische Ereignisse. Aber es ist, wie gesagt, recht unerforscht. Und
Wie war das, also wenn ich da so nachfragen darf, wie war das bei dir? Also es gab ja sicherlich irgendwo einen Zeitpunkt, wo du festgestellt hast, okay, an den Haaren, mit den Haaren verändert sich irgendwas. Ja. Und da würde mich natürlich auch total interessieren, wie auch deine Mitmenschen darauf reagiert haben, weil du gehst damit ja auf deinem Social-Media-Kanal beispielsweise total offen mit um. Da kann ich mir vorstellen, dass das auch erstmal eine Herausforderung sicherlich war, weil es ja eine akute Veränderung mit sich bringt. Ja.
Ich war ja 18, als es passiert ist, und ich hatte davor auch vorher nie gehört. Wenn ich jetzt zurückgucke, war da auf jeden Fall eine ganze Menge in dieser Zeit los. Und ich meine, du kennst das bestimmt, die Zuhörer, Zuhörerinnen kennen das bestimmt, wenn man mal ein bisschen Abstand zu so Situationen bekommt, dann fällt einem erstmal auf, was da eigentlich alles los war, wie viel Chaos da war und dass es vielleicht auch irgendwie verständlich ist, dass man irgendwie krank war in der Zeit. Also bei mir war im Nachhinein viel los. Als ich drinnen gesteckt habe selbst, habe ich das nicht gesehen. Das kam später. Und ich habe vorher eigentlich nicht viel soziale Medien genutzt. Also ich habe die vor allem für Privates, also für Urlaubsfotos mal oder wegen Basketball oder Fotos mit Freunden gemacht. Und ich habe nie die Notwendigkeit gesehen, das irgendwie anderweitig zu nutzen. Ich hatte ja keinen Grund eigentlich dafür. Mhm. Sag mal, als
Als Privatperson sozusagen,
genau,
ne?
Genau,
genau, ja.
und eigentlich habe ich, als ich dann gemerkt habe, okay, ich muss jetzt nicht ganz ausholen, weil das ist ein recht langer Prozess, aber als ich
Ja,
gemerkt
ja.
habe, verändert sich was und als dann irgendwann klar war, okay, wahrscheinlich werde ich alle Haare verlieren. Das ist ja nicht so, dass das von heute auf morgen einfach dann ist, sondern das zieht sich ja.
Ist ja auch ein Prozess sicherlich, ja.
Genau, und die Haare werden immer dünner und du weißt nicht, okay, wie verstecke ich das jetzt? Ich will erstmal nicht, dass das jemand merkt, weil ich. Ne, du bist ja ein bisschen überfordert in so einer Situation. Habe das dann, solange es geht, so versucht zu verstecken mit Mützen auch, Abändern. Und irgendwann, als es nicht mehr ging und ich selber nicht mehr sehen konnte, weil mich das halt ja auch mental sehr, sehr, sehr belastet hat, dieses ständige Ausfallen. Also, das ist ja eine Situation, in der du dann bist, dass du siehst, dein Körper verändert sich, du siehst, deine Haare fallen aus, aber du kannst gar nichts machen. So, ne? Eigentlich wartest du. Du wartest, entweder wächst was nach oder wann ist der Tag, dass alles weg ist? Dann habe ich halt irgendwann mit einer Freundin auch zusammen beschlossen, ne, das ein bisschen vorher, also dem ein bisschen vorzukommen und so ein bisschen, vielleicht habe ich mir erhofft, ein bisschen die Kontrolle auch wieder zu bekommen, indem ich dann entscheide, okay, ich entscheide, dass ich jetzt den Rest abrasiere, so. Und eigentlich war das so, dass ich dann auch direkt am nächsten Tag, weil ich immer schon recht offene, kommunikative Person war, eigentlich war das dann für mich klar, dass ich das über so einen nee, Quatsch, damals auf Facebook, genau, also Facebook Post dann kommuniziert habe. Natürlich mit dem Hintergrund, dass ich so Gerüchten aus der Welt schaffen wollte und eigentlich so gut es geht darüber, ja, auf jeden Fall für mich selber, dass ich mir das selber einfach auch nochmal bewusst mache und aber dann auch anderen sage, was Sache ist, weil ich damals, sprechen wir vielleicht auch gleich noch drüber, auch irgendwo so ein bestimmtes Bild von einer Frau ohne Haare im Kopf hatte. Und ich hatte dann auch die Bedenken, oh Gott, denkt jetzt jeder, gehe durch eine Chemotherapie oder ich bin krank, weil ich habe mich eigentlich nicht krank gefühlt. Also viele Dinge, wo ich mich noch nicht viel mit befasst habe, den ich einfach die ich vorwegnehmen wollte. Und ich habe enorm viel Zuspruch und viel, viel, viel Positives, viele positive Worte bekommen. Das hat eigentlich in meinen Beziehungen zu meinen Freunden, zu meiner Familie natürlich, also muss ich jetzt sagen, natürlich nichts verändert, weil es ja nicht darum geht, ob ich jetzt Haare habe oder nicht, aber man macht sich natürlich selber schon Gedanken. Aber ich habe eine ganz, 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 ganz tolle Familie, ganz tolle Freunde, das war sehr, sehr wichtig in der Zeit.
Ja, das glaube ich. Also ich finde es trotzdem immer total mutig, wenn man ne, damit nach draußen geht, beziehungsweise da offen drüber kommuniziert, weil ich habe es ja gerade selber schon ins Spiel gebracht. Also bei mir ist es Morbus Crohn, die Autoimmunerkrankung. Und genau, und ich versuche immer auch auf das Thema aufmerksam zu machen. Ne? Es gibt ja auch bei Instagram dann eben Videos, wo Leute ihr Stoma zeigen und so weiter. Und ich finde das immer wahnsinnig mutig, weil das ja einfach wirklich ein Teil von einem dann ist. Ne? Also man will den nicht zu groß werden lassen, weil letztendlich ist es einfach was. Ein gesundheitliches Thema, aber es beeinflusst ja das Leben, es beeinflusst den Alltag und alles, was damit so einhergeht. Und ich habe Gott sei Dank auch eine ganz, ganz tolle Familie, die mich da von Anfang an unterstützt hat, aber trotzdem hat man immer wieder diese Hürden, weil Morbus Crohn beispielsweise auch ja nicht so sichtbar ist. Ne, das ist ja grundsätzlich, da sind wir schon wieder beim Thema mentale Gesundheit. Also es ist ja leider in unserer Gesellschaft nach wie vor so, dass Erkrankungen, die nicht sichtbar sind, auch nicht existieren. Ne? Also wenn du ein gebrochenes Bein hast, dann ist klar, sie hat ein gebrochenes Bein, Krankschreibung ist gerechtfertigt. Aber gerade wenn es um den Bereich auch der mentalen Gesundheit geht, ist das ja wirklich immer noch ein totales Tabuthema, selbst in Deutschland.
Ja, du sagst es und da ist man wieder, die Erfahrung, die ich mache durch diese recht offene Kommunikation von Alopecia oder wie gesagt, es ist schwierig erstmal, sich so bloßzustellen auch irgendwie. Okay, hey, guck mal, das ist so meine, wie sagt man auf Deutsch, meine Vulnerability, wie sagt man das auf Deutsch? Ach, wie sagt man? Aber man zeigt sich ja sehr verletzlich, ne? Man
Ja,
zeigt
genau. Du machst dich
und
natürlich auch angreifbar. Ja,
du machst dich angreifbar.
genau.
Und was ich aber immer wieder merke, dieser Unterschied zwischen etwas, was sichtbar ist und was nicht sichtbar ist. Ich beschäftige mich natürlich total viel mit dem Thema, weil es einfach immer präsent ist.
Absolut.
Für dich ist Morbus Crohn sicher auch immer präsent, nur sieht es, ich habe das jetzt natürlich nicht gesehen. Deshalb
logisch, wie auch.
Ja. Ich hätte dich ja jetzt nicht darauf angesprochen, so,
genau.
Was hast du denn so für Krankheiten oder Krankheiten, wenn man das so sagen kann.
Genau.
Ich merke dadurch, dass das ein totaler Türöffner für mich auch ist, weil ich das Gefühl habe, wenn ich so ein bisschen diese Tür öffne und sage, okay, das ist mein kleiner Makel, genauso wie ich noch 1000 andere Makel habe, die man aber nicht sieht, aber das ist jetzt etwas, was man einfach sieht. Dadurch bin ich auch viel öfter damit so gezwungen, mich damit auseinanderzusetzen, weil Leute mich darauf ansprechen. Und dann denke ich mir immer so, ja, und auf einmal kommt dann so, ja, mein Gesprächspartner sagt dann, und ich habe die und die Krankheit oder ich bin von dem und dem Betroffene. Und auf einmal ist es so eine ganz andere Gesprächsebene. Und man merkt, dass die Menschen darüber sprechen wollen und man möchte ja auch gesehen werden und man möchte das teilen. Nur hat man, glaube ich, immer Angst vor dieser Verletzlichkeit. Und man merkt aber, je mehr man darüber spricht, so jeder hat seine Päckchen und seine Problemchen, die aber eigentlich gar keine Probleme sein sollten, weil wir das alle teilen.
Richtig, weil ja jeder für sich irgendwie etwas hat, was das Leben begleitet in Form einer Erkrankung oder in welcher Form auch immer. Ne?
Ja.
Genau, lass uns noch mal ganz kurz bei dem Thema Haare bleiben, aber in einem etwas globaleren Sinn. Nämlich, ich habe mich natürlich jetzt auch vorab noch mal ein bisschen informiert, belesen, welche Bedeutung Haare eigentlich hatten, so in der Vergangenheit bis heute, welche historische Bedeutung zum Teil ja auch. Und weil man muss ja sagen, es ist ja, so wie du jetzt sagst, es ist ja wirklich eins der prägendsten Merkmale, wenn man einem Menschen begegnet. Also das ist ja etwas, was man schlecht verstecken kann. Haare, also ne, wenn du eine bestimmte Frisur siehst, eine bestimmte Haarfarbe oder wie auch immer, dann hat man einfach durch die Sozialisation, die wir haben, ein bestimmtes Bild, wie auch vielleicht beispielsweise der Charakter der Person sein könnte, auch wenn das gar nicht immer zutrifft. Und ich würde hier gerne einmal was zitieren, was ich gelesen habe. Klischees über Frisuren und ihre TrägerInnen gab und gibt es viele. Hexen haben demnach rote Haare, unangepasste Männer haben lange und Karrierefrauen kurze. Männern mit Glatze sagt man eine erhöhte Potenz nach. Bis heute sind Haare symbolisch aufgeladen. Und dann kamen natürlich bei mir noch so ein paar Beispiele, ne? So Jesus hatte lange Haare, in der Hippie-Bewegung waren lange Haare irgendwie voll das Ding und so ein Zeichen von Rebellion. Bei Punks haben Haare wieder eine politische Ebene bekommen. Aber ich habe so den Eindruck, bei keiner anderen Personengruppe sind Haare so ein Politikum, auch heute noch, als bei Frauen. Also bei Frauen sind ja Haare, also ich kann ja nur mal sagen, blond oder brünett. Da entstehen wahrscheinlich jetzt bei unseren HörerInnen sofort irgendwelche Assoziationen. Ne? Es gibt diese ganzen Witze über blonde Frauen und so. Ich bin selber eine blonde Frau, ich kenne mich da so ein bisschen aus. Lange Haare versus kurze Haare, auch da entstehen sofort Assoziationen. Wie siehst du das Thema im Allgemeinen? Also wo siehst du bis heute auch Stereotype, weil es dich jetzt natürlich auch konkret betrifft, ne, die über die Haare definiert werden, beziehungsweise wie siehst du dieses Thema Haare als Schönheitsideal, wenn man das so nennen möchte, beziehungsweise auch als prägendes Merkmal des Weiblichkeitsbildes? Ja.
Ja, du hast da ja jetzt schon ganz, ganz viel genannt und zusammengefasst. Ich glaube auch, dass eigentlich kein anderes Merkmal an unserem Körper, eigentlich egal, ob was für ein Geschlecht, aber vielleicht vor allem bei weiblich gelesenen Personen, bei Frauen.
Ja.
Dass
Und vielleicht nicht nur die Haare auf dem Kopf, ne, sondern auch am Körper, also Körperbehaarung auch, genau. Ja.
Dass es eigentlich keine Eigenschaft gibt, die so irgendwie auch so, wie du sagst, politisch aufgeladen ist, weil ich mich damit ja auch immer wieder beschäftige, natürlich, ich irgendwie gemerkt habe, ich glaube, das liegt daran, dass Haare so das eines der wenigen Dinge ist an unserem Körper, die wir wirklich bewusst auch verändern können. Und Haare, also Haarstruktur, du hast jetzt von Haarfarbe gesprochen, das ist natürlich auch ganz wichtig, aber auch die Haarstruktur an sich.
Unbedingt, ja. Oder, gerade im kulturellen Kontext auch oder im ethnischen Kontext, genau.
Genau. Ja. Haare sagen ja, du betrittst einen Raum und eigentlich sagt das schon so viel über dich aus, also wo man irgendwie herkommt, wo man seine Wurzeln hat, aber auch wo man vielleicht zugehören möchte, also dieses Zugehörigkeitsgefühl, das es über Frisuren gibt. Du hast da ein paar Gruppen schon genannt, die sich ja auch über bestimmte Frisuren finden und ausdrücken. Irgendwie Haare, wie du sagst, im religiösen Kontext, ne, die Verdeckung der Haare oder das bestimmte Tragen von Frisuren. Und das hat so viele Dimensionen, denen man sich gar nicht so richtig bewusst ist, glaube ich, im Alltag. Und ich glaube, deswegen ist es so ein interessantes Thema und auch so ein aufregendes Thema, weil gerade an den Stellen, also ich meine, typisches Beispiel auch, ne, wenn man so ein bisschen gegen dieses Traditionelle oder dieses Stereotyp Weiblichkeit vorgehen will, dieses Bild, das man dann vielleicht auch von Frauen hat, die sich dann die Haare abrasieren an den Stellen, wo es als typisch weiblich gilt und an den Stellen wachsen lässt, wo es irgendwie dann bitte nicht sein sollte. Mhm. Und auch das ganze Thema Körperbehaarung, so, das ist total, total irre. Aber eigentlich auch, ja, wieder für jedes Geschlecht. Auch warum sollen Männer ihre Beine nicht rasieren? So, das ist doch totaler, genau. totaler Quatsch. Aber hat halt ganz tiefliegende Gründe. Denke ich mal. Ich meine, wie du gesagt hast, es gibt ja auch diese biblischen Figuren schon. Genau. Ich hatte auch mal gelesen, gab so eine Figur, der Samson oder Simson, sagt man auch, der dieses lange Haar hatte, der stärkste Mann war. Aber in dem Moment, wo jemand seine langen Haare abgeschnitten hat, ist seine Kraft verloren gegangen. Das sind dann zwar mir auch Mythen, aber ich glaube, sowas besteht bis heute auf jeden Fall.
Ja, und ich glaube, dass das Thema wird ja auch nicht einfacher, weil wir natürlich jetzt mittlerweile auch viel offener über unterschiedliche geschlechtliche Identitäten sprechen, ne? Also transidente Frauen, Personen. Also das war sicherlich schon immer da, aber es wurde so nicht konkret benannt und es wurde so nicht offen drüber gesprochen. Man muss natürlich an der Stelle auch sagen, dass wir da auch noch, würde ich behaupten, am Anfang sind. Ne? Also es gibt noch so viel Diskriminierung, es gibt noch so viel Gendersprache, ist auch so ein Thema, über das ja sehr kontrovers diskutiert wird. Also da ist wirklich noch viel, viel Arbeit. Aber was sich wirklich nachhaltig zu halten scheint, sind so geschlechtsspezifische Stereotype. Also ein Mann hat so zu sein, eine Frau hat so zu sein. Und also ne, ganz banal, also mein Lieblingsbeispiel, was ich wirklich katastrophal finde im Jahr 2022, sind diese Gender-Reveal-Partys, wo dann Frauen, die irgendwie schwanger sind, ne, dann einladen und dann wird so ein Ballon zerknallt und blau ist dann eben für Jungs und rosa ist dann für Mädchen. Also ich finde das wirklich so so mittelalterlich eigentlich, also ist jetzt natürlich meine ganz persönliche Meinung, aber weil wir haben nun mal jetzt in der heutigen Zeit, also ich meine, in Berlin ist das schon lange, glaube ich, Standard, aber dass es auch männlich gelesene Personen gibt, die eine Langhaarperücke tragen, die einen Rock tragen, es eine weiblich gelesene Person, die irgendwie eine Kurzhaarfrisur haben und einen Anzug tragen, aber trotzdem halten sich diese Stereotype, also ich habe da vielleicht ganz kurzer Einblick, eine persönliche Geschichte auch, dass mir mal gesagt wurde, da hatte ich irgendwie ein bisschen mich schicker gemacht für einen Termin und mir wurde gesagt, du siehst ja heute auch mal aus wie ein Mädchen. Und ich finde, an diesem Satz ist so grundlegend viel falsch, weil das setzt ja voraus, dass es ein bestimmtes Bild gibt, wie eine Person zu sein hat, wenn sie als Frau gelesen werden soll oder als weiblich gelesen werden soll. Wie stehst du zu diesem ganzen Thema geschlechtsspezifische Stereotype und was braucht es vielleicht deiner Meinung nach, um das nachhaltig auszuhebeln? Weil wir reden jetzt schon immer offener über all diese Themen und trotzdem werden diese Stereotype von Generation zu Generation weitergegeben.
Ja. Also, das ist natürlich ein riesen
Thema. Das ist ein Riesenthema, auf jeden Fall.
Ja. Und das vielleicht, also aus ja, meine persönliche Sichtweise einfach dazu zu teilen. Ich habe dazu interessanterweise kürzlich eine Arbeit in der Uni zugeschrieben. Also, da habe ich so ein bisschen analysiert im Kontext dieses Kurses, den wir hatten, was die EU machen möchte jetzt in Zukunft, um diese Gender-spezifischen Stereotype so zu entkräftigen. Und das war so ein bisschen analysiert und es war sehr, sehr interessant, aber auch ein bisschen enttäuschend, weil ich glaube, um solche Fragen für sich einfach ein bisschen greifbarer zu machen, hilft es mir immer sehr gut, mir so eine Art Problem-Symptombaum zu machen. Das mache ich auch. Wenn ich mich zum Beispiel frage, und ich meine, ich habe mich davon nicht damit beschäftigt, weil ich nicht betroffen war, weil ich bin weißes, europäisches Mädchen. Warum hätte ich mich irgendwie wirklich mit sowas groß beschäftigen sollen? Ich sah, als ich meine langen Haare hatte, sah aus wie hätte ich mich in dieses Ideal auch eingeordnet. Also warum hätte ich es hinterfragen sollen? Und als es dann nicht war, fing das natürlich mit einer ganz persönlichen Ebene an, dass ich mich dann dafür interessiert habe. Und dann irgendwann, als ich gemerkt habe, okay, als ich mich gefragt habe, bin ich jetzt noch schön? Also bin ich gerade das Problem? Weil viele Leute mich irgendwie fragen, ob ich krank bin, und irgendwie sehe ich mich auch nicht repräsentiert auf sozialen Medien, weil ich nicht viele Frauen kenne, die keine Haare haben, und habe mich dann eben gefragt, okay, ist das gerade das Problem oder ist das einfach das Symptom von etwas anderem? Mhm. Und wenn man dann guckt, diese ganzen Diskriminierungsthemen, das ist ja nicht, also Diskriminierung ist ja nicht das Problem. Diskriminierung mhm. aufgrund von Geschlecht, aufgrund von Aussehen ist ja ein Symptom von tiefliegenden Problemen wie diesen Strukturen, in denen wir leben, in diesem mhm. patriarchalen System, das über Jahrhunderte bestand. Und ich glaube, wir können nur, das ist jetzt sehr idealistisch gesprochen, mhm. aber ich bin eher Idealistin, also ich glaube, wir brauchen ganz, ganz stark ein Bewusstsein dafür, was ist das Problem und was sind die Symptome davon. Ne, auch wenn wir über Sexismus sprechen, dass mhm. Frauen und Männer unterschiedlich behandelt werden, das ist nicht das Problem. Das ist auch ein Symptom von diesem patriarchalen System. Und ich glaube, nur wenn wir dann wirklich auch die Probleme angehen und
was erstmal unbequem sein wird.
Genau. Dann können wir dafür auch die richtigen Lösungen entwickeln. Und ich glaube, wenn wir immer nur diese Symptome, die auch wichtig sind, anzugehen, wenn wir immer nur die bekämpfen, dann kommen wir auch nicht wirklich an das Problem ran. Und für mich ist da ganz wichtig Bildung. Und ich merke das immer stärker. Deshalb habe ich mich auch mit dieser Partnerschaft zusammengetan und proaktiv auch versucht, okay, ich habe für mich gemerkt, dass dieser Bildungsaspekt total wichtig ist. Also will ich versuchen, so ein bisschen mehr in die Richtung zu gehen und zu gucken, was ich da vielleicht einbringen kann. Aber das Bildung vom Kindergarten an über diese Themen ganz wichtig ist und dass wir nicht nur Mädchen oder junge Frauen darüber aufklären, sondern genauso Jungs und junge Männer, die ja auch unter diesen Schönheitsidealen genauso eigentlich leiden wie wir, würde ich sagen. Und deshalb, wie gesagt, Bildung und mehr Offenheit und mehr Mut auch zur Verletzlichkeit in diesem Sinne.
Mhm. Ja, und ich finde aber auch ohne, also mit Offenheit ist da wirklich ein wichtiger Punkt, ne, weil es sehr oft dann doch in diese Extreme abgeleitet, ne? Also das sieht man ja bei dem Thema Gendersprache auch, da gibt es dann die es absolut befürworten und die absolute Gegner sind oder GegnerInnen sind. Und das ist dann, also das geht mir dann oft auch zu weit schon wieder auseinander, ne? Also dass man da so ein bisschen vielleicht dieses Persönliche, was natürlich schwierig ist, außen vor lässt, sondern die Dinge einfach betrachtet, wie sie sind, die Strukturen betrachtet, wie sie sind und schaut, an welcher Stelle man konstruktiv was konkret ändern kann. Und du hast es gerade schon angesprochen, also das Thema Schönheitsideale, ne? Also ich würde immer sagen, soziale Medien sind irgendwie Fluch und Segen zugleich. Also sie erleichtern einerseits natürlich massiv die Kommunikation zwischen den Menschen. Andererseits ist es oft auch eher eine Behinderung der Kommunikation. Und es werden eben Bilder, Ideale reproduziert, die vielleicht so gar nicht mehr so aktuell sind, ne? Also so top geformte Körper, gesunde Ernährung, das ganze Thema Sport. Und es gibt natürlich auch unzählige Profile, wo jetzt schon auf Body Positivity aufmerksam gemacht wird, wo auf Queerness aufmerksam gemacht wird. Aber ich würde behaupten, das gleicht sich noch nicht so ganz aus. Und was würdest du sagen oder wie schätzt du das ein, welchen Einfluss soziale Medien da vielleicht auch auf unser Selbstbild und im Grunde genommen ja auch auf unsere mentale Gesundheit haben?
Riesen Einfluss auf jeden Fall. Du hast jetzt schon gesagt, es wird besser oder es wird mehr, ne, Diversity ist jetzt auch mal dieser Begriff, den alle Unternehmen.
Den alle nutzen, genau.
Aber genau, diese Repräsentation oder diese Sichtbarkeit für das Anderssein zu schaffen, da ist halt auch immer wieder fraglich, wird das jetzt wieder nur als Trend gesehen oder ist das etwas, wo wir schon angekommen sind und sagen, ja, das ist total wichtig und jeder, ne, verinnerlicht das, wie es sein sollte, aber oft leben diese Schönheitsideale ja davon oder irgendwelche Wirtschaftsunternehmen, Industrien schaffen ja diese Ideale, weil es unfassbar viel Geld bringt. Und ich meine, ich merke das jetzt gerade, wie mein Instagram voll mit Werbung ist, die mich überhaupt gar nicht mehr eigentlich anspricht. Mhm. Ich meine, 70% der, würde ich jetzt mal so sagen, der ganzen Beauty-Produkte wie irgendwelche Shampoos, irgendwelche Spülungen, irgendwelche Kuren, dann irgendwelche Trends, der Augenbrauenstift, die Wimperntusche, der Rasierer, der Epilierer, also alles mögliche, das mich, ich brauche es einfach nicht mehr. Und das wäre mir natürlich vorher wahrscheinlich nicht aufgefallen. Und ab dem Moment, wo dich etwas nicht mehr anspricht, wird es dir erstmal bewusst, wie präsent es eigentlich ist. Also ich würde sagen, das ist ein Grund dafür, weil das halt eine unfassbare viel Geld einbringt, wenn du, wenn du kleinen Mädchen irgendwie oder generell jungen Menschen Bilder gibst und sagst, oh, wenn du das benutzt, dann wirst du schöner. Also das ist ja total fernab. Ich meine, nicht mal irgendwie die Frau, die im Magazin da so top aus, sieht in echt so aus, weil das alles nachträglich bearbeitet wird. Diese Verzerrung von der Realität. Und dazu muss ich sagen, ich bin selber auf sozialen Medien natürlich unterwegs und ich bin natürlich auch irgendwo Teil davon. Also ich gebe natürlich zu, dass ich auch nur das teile, wo ich sage, das möchte ich, dass andere sehen. Also ich, wenn ich jetzt heule oder wenn ich schlecht gelaunt bin, dann poste ich ja auch kein Bild von mir und sage, so hier, hoffentlich gefällt es euch. Das ist natürlich, muss man ja auch ganz klar für sich selber zugeben. Und ich glaube, jeder ist da so auf diese, also jeder inszeniert sich ja irgendwo selbst. Nur der Unterschied ist dann eben, okay, was möchtest du damit irgendwie erreichen oder was für Messages möchtest du vermitteln? Ne? Und ich denke, wie du jetzt auch schon gesagt hast, dass es ganz viele dunkle Seiten von sozialen Medien gibt. Aber um da nicht zu weit reinzugehen, würde ich sagen, viele tolle Aspekte es eigentlich auch gibt, die ich dadurch auch kennengelernt habe. Also sowas wie, dass ich ja eigentlich ganz bewusst, wenn ich mir bewusst darüber bin, wie schädlich es eigentlich ist, dass ich mir auch bewusst darüber sein kann, was ich folgen möchte. Also ich habe ja die freie Wahl. Ich muss jetzt nicht irgendwelchen Kardashians oder irgendwelchen Beauty-Produkten folgen, nur weil alle denen irgendwie folgen. Ich kann das ja auch entfolgen. Ich kann ja wirklich kontrolliert bestimmen, welchen Content ich sehen möchte. Ich glaube, dieses Bewusstsein dafür auch zu schaffen, das klingt so simpel, aber oft findet man das irgendwie. Und sich auch mit Menschen zu umgeben, die ähnliche Dinge machen. So entstehen ja auch dann so soziale Medien-Bubbles, wo man ja auch manchmal so ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht zu sehr reinrutscht. Aber es gibt viele negative Themen auf jeden Fall, aber es gibt auch sowas wie hier, dass wir jetzt diesen Podcast machen. Das wäre auch nicht ohne Instagram jetzt entstanden.
Das stimmt, ja, das stimmt. Obwohl man da wahrscheinlich auch nochmal unterscheiden muss, ne, zwischen, also ich sag jetzt einfach mal zwischen dem 13-jährigen Mädchen und zwischen einer gestandenen Frau, ne, die das wahrscheinlich anders reflektiert als eine junge Person, die gerade noch total im Findungsprozess ist und sich davon natürlich noch anders beeinflussen lässt als eine erwachsene Person mit viel Erfahrung. Und ich glaube auch, dass die Corona-Zeit dann natürlich sicherlich auch Spuren hinterlassen hat, einfach aufgrund der Tatsache, dass wir uns natürlich viel, viel mehr als sonst sowieso schon in diesen digitalen Welten verloren haben, weil eben ja nicht viel mehr anderes möglich war. Und ja, man sieht es ja jetzt auch an sämtlichen Studien und so, das ist ja alles auch wissenschaftlich belegt, dass das eben einen Einfluss auf unsere mentale Gesundheit hat, also nicht nur die Corona-Zeit per se, sondern das, wie wir uns in der Zeit eben verhalten haben. Und du hast es gerade schon gesagt, ne, dass man ja natürlich auch die Möglichkeit hat, das konkret zu steuern, welchen Content bekommt man ausgespielt, von welchen Personen möchte man auch im Bereich der sozialen Medien sozusagen umgeben sein. Würdest du unabhängig davon vielleicht auch sagen, gibt es irgendwie eine Strategie, sich von äußeren Einflüssen, jetzt wird's kompliziert, nicht so krass bestimmen zu lassen, beziehungsweise ich sage da auch immer ganz gerne, so bei sich selbst zu bleiben, ne? Weil, also ich bin 28 und auch mich beeinflusst das manchmal, wenn du permanent irgendwelche vermeintlich perfekten Körper präsentiert bekommst, ne, dann denkt man auch so, oh Mensch, ja, vielleicht sollte ich mich auch nochmal wieder auf die Waage stellen. Das macht ja schon was mit einem. Ja. Und ich meine, die Lösung kann ja jetzt nicht sein zu sagen, okay, ich lösche jetzt meinen Instagram-Account und schotte mich komplett ab, weil das funktioniert in der heutigen Zeit natürlich auch nicht mehr so gut. Mhm. Aber hast du da vielleicht auch für dich irgendwie eine Strategie, wo du sagst, Mensch, ja, das hilft mir, mich dann wieder auf mich selbst zu besinnen?
Und wie du sagst, es gibt diesen Unterschied zwischen einem Mädchen, das 13 Jahre alt ist, das ganz, ganz, ganz viel auch Inspiration und viele Vorbilder auch auf so sozialen Medien sucht. Ist ein Unterschied zu einer gestandenen Frau, die aber auch, wie gesagt, mich betrifft das ja auch. Also ich bin ja auch immer wieder beeinflusst von den Bildern, die ich da sehe. Aber ich glaube, was mir persönlich sehr, sehr hilft in dieser Welt, wo man ständig überall sein kann, wo man irgendwie immer das sieht, was man gerade nicht hat. So ein bisschen Selbstwirksamkeit, das hilft mir sehr, so bei mir zu bleiben. Und ich merke, dass wenn ich in der realen Welt, also wenn ich mich da engagiere, genauso wie das online auch wichtig ist, aber wenn ich merke, okay, ich ich schaue mich jetzt um, was ich hier lokal, vielleicht vor Ort, in Bereichen, die mir wichtig sind, machen können. Vielleicht auch Initiativen, die ich über Instagram gefunden habe. Oder dass ich mich bei irgendwie einer Organisation, die irgendwo meine Interessen teilt, vielleicht engagiere und so ein bisschen Selbstwirksamkeit auch wieder im realen Leben erfahre, neben Studium oder neben der Arbeit. Aber da, so ein bisschen so gleichgesinnte Menschen auch im realen Leben treffen. Das ist ja das Schöne auf sozialen Medien, dass du da Leute triffst, die wohnen an allen Orten der Welt und du denkst dir, wow, aber sowas gibt es auch im echten Leben. Und ich merke auch, wenn ich zu viel Zeit auf Instagram verbringe, fange ich auch an, irgendwie komische Sachen dann zu posten und denke so, Gott, nee, das würde ich eigentlich gar nicht machen, weil ich eigentlich gerade nicht die Zeit dafür habe. Ja. Und für mich selber habe ich mir überlegt, okay, ich möchte so ein bisschen das, was ich im realen Leben mache, gerne teilen und nicht, dass ich meine Zeit in den sozialen Medien verbringe und vergesse, die Dinge im Realen zu machen. Das klingt vielleicht ein bisschen verwirrend, aber so diese Selbstwirksamkeit zu erfahren und zu merken, hey, ich kann, ne, ich habe auch natürlich einen Wert und habe tolle Menschen, die ich auch so kennenlernen kann und nicht nur. Genau, und da gibt es ganz viele tolle Seiten. Vielleicht, ich weiß nicht, wir können ja irgendwas noch verlinken in der Bio oder so.
Gerne, gerne, genau. Da würden wir im Nachgang einfach nochmal ein bisschen Material auch zur Verfügung stellen, weil genau wie du sagst, das ist jetzt eine Strategie, die du für dich natürlich entdeckt hast, die sicherlich auch vielen hilft. Und daneben gibt es natürlich aber auch noch andere Strategien, ne? Also auch im Hinblick auf Achtsamkeit. Manchen hilft Meditation oder Yoga. Genau, aber das ist ja auf jeden Fall schon mal ein super Ansatz, wie man da vielleicht auch die Trennung schafft, beziehungsweise sich auch immer wieder bewusst macht, dass es eben eine digitale Welt ist. Ne? Also, dass das natürlich auch immer nur ein Abbild von etwas ist und im Zweifel nicht die Realität eben widerspiegelt. Genau. Jetzt nochmal ganz kurz ein Abschweifer zu dem Thema, weil wir das Thema Depression, Burnout und Co. ja in der nächsten Folge auch behandeln werden. Glaubst du, dass die ja doch wirklich drastisch zunehmende Zahl von Depressionen, Burnout und Co. auch auf unser gesellschaftliches Miteinander zurückzuführen ist? Also ich meine jetzt gar nicht mal nur dieses Leistungsgesellschaftsthema, ne? Das hat ja auf jeden Fall auch, also Leistungsdruck und Co. haben da sicherlich auch eine Rolle oder spielen da eine Rolle, aber vielleicht auch im Hinblick auf Erwartungen, die auch nochmal mit diesen Geschlechterrollen einhergehen. Also es gibt ja einfach diese Erwartungshaltung, diese gesellschaftliche. Glaubst du, dass das da irgendwie auch ja mit einhergeht? Das ist natürlich jetzt eine sehr psychologische Frage, aber genau, würde mich trotzdem mal interessieren, wie du das siehst.
Ja, also ganz, ganz bestimmt. Also da kommen wir auch wieder auf dieses Ursache-Problem, Symptom, diesen Baum zurück. Ich glaube, ganz, ganz viele Probleme haben oder dass Depression oder Burnout ja auch wieder nicht das gesellschaftliche Problem an sich ist, sondern dass das auch wieder ein Symptom davon ist, dass wir vielleicht auch so ein bisschen so Werte auch so aus den Augen verlieren, dadurch, dass wir eben in dieser Leistungsgesellschaft sind, wie du es schon gesagt hast, dass wir uns ständig über das, was wir machen, irgendwie definieren müssen, das, was wir, wie wir aussehen, definieren müssen, dass man gar nicht einfach mal so sein kann, sondern sollte. Und dass das ganz bestimmt durch soziale Medien oder generell diese Online-Welten verstärkt wird. Und bestimmt auch viele Menschen durch diese Stereotype, also was ist ein Stereotyp überhaupt? Das ist ja einfach eine Annahme, die wir sehr verallgemeinernd über bestimmte Personen oder bestimmte Personengruppen treffen. Das heißt, das Individuum findet darin ja gar keinen Platz. Und ich glaube, das ist eben eines der Grundprobleme, dass du dich als Mensch vielleicht gar nicht mehr so gesehen fühlst und auch dich nicht ausleben kannst, wie du wirklich sein möchtest. Deshalb, um das vielleicht so abzurunden, es ist halt so, so wichtig. Und ich merke einfach, das kann ich jetzt wieder aus persönlicher Erfahrung sagen, wie erfüllend es ist, wirklich so ehrliche, offene, auch mal tiefgründigere Gespräche zu führen und Verletzlichkeit zu zeigen. Und ich glaube, das macht es im Endeffekt aus. Und dass es nichts ist, was mit Schwäche oder mit so zu tun hat, sondern dass das eine ganz, ganz wichtige, ganz tolle Eigenschaft ist, wenn man das kann.
Ich wollte gerade sagen, es ist eher eine Stärke, ne, wenn man es hinbekommt, darüber offen zu sprechen, weil es einem sicherlich, so wie du vorhin auch schon gesagt hast, dann Türen öffnet, beziehungsweise plötzlich ganz andere Kontaktmöglichkeiten entstehen, weil sich Menschen repräsentiert fühlen, gesehen fühlen und sich damit identifizieren können. Genau, jetzt sind wir schon fast am Ende unserer wundervollen Folge. Genau, das ging, ja, die Zeit ist wie im Fluge vergangen. Abschließend die Frage, was würdest du deinem 13-jährigen Ich raten?
Ich glaube, ich würde raten, dass ich hätte viel früher anfangen sollen, offen für die Welt zu sein und offen für das, was ich nicht kenne und so neugierig bleiben, weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz großes Hindernis oder warum Menschen einfach in diesen Kategorien denken. Wir neigen ja dazu, die Menschen so in Boxen zu stecken, nicht weil wir jemanden sehen, wie er oder sie wirklich ist, sondern wir sehen, das gibt ja dieses Sprichwort, so, wir sehen die Welt nicht, wie sie ist, sondern wie wir sind. Mhm. Also alles, was wir wahrnehmen, alles, was wir sehen, ist natürlich total von unseren Erfahrungen.
Super subjektiv, genau.
Genau, natürlich ja. Einfach auch. Aber dass man viel früher auf diese, ja, sich das mal bewusst machen muss und einfach dieses Wissen, dass man auch das wieder verlernen kann. Also, dass man ganz viel von diesen Vorurteilen, die man hat, oder diese Stereotype, die man hat, dass es alles erlernt ist. Und wenn es erlernt ist, wie du gesagt hast, wir wurden so erzogen, dann können wir es auch wieder verlernen und können da auch selber das üben und selber dran arbeiten. Und ich glaube, so dieses ein bisschen wieder freier, offener, ja, die Welt sehen und die Menschen sehen, davon brauchen wir, glaube ich, viel mehr.
Das finde ich ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, dass du ja so offen mit mir über diese ganzen Themen gesprochen hast, auch sehr persönliche Einblicke gegeben hast. Und wie wir vorhin schon gesagt haben, wir werden da auf jeden Fall auch noch ein bisschen Material zur Verfügung stellen, wo man sich noch weiter informieren kann. Also erstmal vielen Dank an dich, dass du heute mein zu Gast bei mir warst, auch virtuell quasi.
Ja, ich danke dir.
Genau, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und an die Hörerinnen da draußen, hört gerne auch in die anderen Folgen rein, die jetzt auch im Rahmen der Gesundserie veröffentlicht werden. Schaut auf unseren Social Media Kanälen vorbei, schaut auch auf Sunifas Social Media Kanal vorbei. Genau, wenn wir schon mal dabei sind. Genau, organische Reichweite. Und genau, und ich freue mich auf die nächsten Folgen. Bis dann! Ja.